Hallo und herzlich willkommen bei Rallili, eurem Podcast von Toller Bär. Ich bin's wieder, Ralli, und für euch eine Special Edition eines Podcasts, nämlich mit einem Wahl-O-Mat für Familien. Wir laden für euch Parteien ein, damit ihr euch ein bisschen besseres Bild über die Wahl zur Europawahl machen könnt und auch selber bessere Entscheidungen treffen könnt zu Themen, die euch interessieren. Bei mir habe ich zwei tolle Gäste. Einmal Sven Giegold, das ist der Spitzenkandidat Bündnis 90 Die Grünen fürs Europaparlament. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, ebenso. Herzlich willkommen auch an alle, die zuhören.
Dankeschön und hallo Cornelia Spachtholz. Sie ist Vorsitzende vom Verband Berufstätiger Mütter und ihr kennt sie schon aus einem meiner alten Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Cornelia.
Hallo, herzlich willkommen von mir auch.
Cornelia wird ein bisschen durch das Politische führen und ich werde interessante Fragen hoffentlich für euch stellen. Aber vorerst habe ich unsere 5 Assoziationen für unseren Gast Sven Giegold. Sven, einmal, was motiviert dich an deiner Arbeit?
Ach, am meisten motiviert mich eigentlich, wenn ich durch die Natur gehe und sehe, wie schön die eigentlich ist und auch spüre, wie viel schon kaputt gegangen ist. Und ich will, dass sich das ändert, dass wir die Natur für unsere Enkel bewahren. Das ist was ganz Tiefes. Und das Zweite, was mich immer antickt, sind Bilder von Ausbeutungsverhältnissen, gerade in den ärmsten Teilen der Welt. Nichts treibt mich so an, wie zu sehen, unter welchen Bedingungen zum Beispiel unsere Kleidung produziert wird, Rohstoffe abgebaut werden und wie Menschen darunter zu leiden haben, welchen Lebensstil wir leben. Das treibt mich an, nach Alternativen zu suchen.
Sehr schön. Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich esse zum einen als Norddeutscher, wo ich aufgewachsen bin, sehr gerne Grünkohl. Und zudem, das ist so in Niedersachsen. Und das Zweite ist, ich esse sehr gerne Indisch. Und ganz besonders gerne esse ich Palak Paneer. Das ist ein wenig special, aber das esse ich wirklich gerne. Quäle alle damit.
Was ist deine Lieblingskindheitserinnerung?
Hui, das ist aber schwierig. Halalala. Oh, wenn ich das so wüsste. Puh, das sind wirklich schwierige Fragen. Ich glaube, so eine Lieblingserinnerung habe ich nicht. Aber generell erstmal mit meinen Eltern, wir sind unheimlich viel durch die Mittelgebirge rund um Hannover gewandert. Und das ist eigentlich, was mich, glaube ich, ganz stark geprägt hat und woran ich sehr viel schöne Erinnerungen habe.
Welches Lied würdest du bei Karaoke singen?
Oh, wir singen gerade immer die Ode an die Freude. Vielleicht würde ich das gerade auch machen.
Hervorragend. Und als Letztes, warum bist du zu Bündnis 90 Die Grünen gegangen?
Weil die mich angerufen haben. Ich war ja ewig in der Zivilgesellschaft aktiv. Ich komme ja nicht aus den Parteien und bin Spezialist für Steuer- und Finanzmarktfragen. Und als die Krise kam, haben mich die Grünen angerufen und gesagt, Sven, willst du für uns ins Europaparlament? Von alleine wäre ich auf die Idee wahrscheinlich nicht sofort gekommen. Also ich war nie lange in Parteien aktiv, also ich war nie in Parteien vorher aktiv und bin das so geworden und habe aber damit eine wirklich gute Erfahrung gemacht. Ich habe eine gute Entscheidung getroffen, weil da kann man wirklich was verändern.
Sehr schön. Ich gebe jetzt mal ab an Cornelia. Vielen Dank für deinen Einblick. Und sie hat den Slogan für sich geprägt für den Verband. Ein Europa für alle Familien, Europa die Familie. Und unter dem Motto wird unser Podcast stehen. Cornelia, was sind deine Fragen?
Ja, Sven, wir haben ja schon viel Spannendes über dich gehört und über Veränderung. Familie ist Veränderung. Was heißt für dich ein gutes Leben für Familien in Deutschland und auch für alle Familien in Europa? Was gehört für dich da dazu?
Also ich glaube erstmal, Familien geht es auch dann gut, wenn es den Eltern gut geht und wenn die Kinder gute Bedingungen haben. Aber es gehört ganz eng miteinander natürlich zusammen, nicht? Und wenn die Eltern im Job gestresst sind, nicht wissen, ob sie morgen noch ein Einkommen haben oder nicht, wenn die untereinander Stress haben, dann geht das sofort auch, ist das auch sofort schwierig für die Kids. Also insofern, für mich ist auch ganz wichtig, dass Kinder Zugang zu beiden Elternteilen haben und dass sich die Eltern Zeit für die Kinder nehmen. Das sind, glaube ich, und dafür kann natürlich die Gesellschaft und der Staat beides große Dinge leisten. Ich glaube auch, dass es für Kinder gut ist, nicht nur zwei Erwachsene als Bezugspersonen zu haben, sondern in einem ganzen Netzwerk von Leuten getragen zu sein, sowohl von Freunden als auch von weiteren Familienmitgliedern. Ja, ich finde erstmal, das sind so ein paar der Dinge, die wirklich wichtig sind.
Das heißt, Zeit für die Kinder, Zeit für Familie, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Da sprechen wir ja dann direkt über gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Was würdest du dir da wünschen, auch gerade von der Partei, wo du herkommst, der Bündnis 90 Die Grünen? Was würdest du dir da wünschen, auf deutscher Ebene, nationaler Ebene noch zu verbessern? Aber auch, was siehst du, was wichtig wäre für alle Familien europaweit zu gestalten?
Also wir haben im Europaparlament immer dafür gestritten, dass es da stärkere gemeinsame Regeln gibt. Weil natürlich Dinge wie die Arbeitszeitrichtlinie, wo man die Maximalarbeitszeiten begrenzt, europaweit, oder die das Work-Life-Balance-Paket, wie das immer heißt, also zur Vereinbarung von Arbeit und Beruf. Das sind alles Regeln, wo die Gefahr besteht, wenn ein Land strenge Regeln hat, dass dann gesagt wird, ja, das schadet uns im europäischen Wettbewerb. Und mich hat das über die Jahre immer geärgert, wenn Christdemokraten und Liberale immer gesagt haben, Europa soll das nicht regeln, das ist Sache der Mitgliedstaaten, wo man aber genau weiß, wenn man das dann auf Mitgliedstaatenebene regelt, strengere Regeln zum Beispiel zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann sagen die Unternehmen, ja, aber das schadet uns im Wettbewerb. Es ist viel besser, wenn wir europäische Regeln setzen und sagen, hier maximale Arbeitszeiten, Mindestzeiten, die zum beide Elternteile haben, um sich freizunehmen, um sich nur um die Kinder zu kümmern, also verbindliche Elternzeiten auch für die Väter. Ja. Das sind Dinge, die sind wichtig, um die Vereinbarkeit zu verbessern und die Lebensbedingungen zu verbessern. Also das Zentrale eigentlich ist, dass Europa soziale Mindeststandards setzt, die dann natürlich auch besonders Familien helfen. Wir könnten gleich weitermachen mit Mindestlöhnen. Wenn Niedriglöhne Zugang Standard sind, dann sehen die entsprechenden Eltern ihre Kinder nicht und umgekehrt, wenn sie haben häufig gar nicht die Wahl, Teilzeit zu arbeiten, wenn sie im Niedriglohnsektor sind. Und das bedeutet, wir müssen Jobs aufwerten. Und das sind ja auch ganz häufig Frauenarbeitsplätze, die mit Niedriglöhnen entlohnt werden, obwohl das zum Teil zu den wertvollsten Dingen gehört, die da geleistet werden, die wir überhaupt tun. Denken Sie an Pflege und so weiter. Also ich finde, dass das ganz zentral ist. Europa muss Mindestlohnstandards setzen. Wir müssen die Niedriglöhne bekämpfen, damit Leute von ihrer Arbeit leben können und trotzdem Zeit für anderes im Leben haben. Und das eines der wichtigsten Dinge im Leben, wofür man sich Zeit wünscht, sind natürlich die Kinder und die Familie.
Das in jedem Falle. Jetzt hast du vorhin gesagt, dein Themenschwerpunkt ist auch Steuerpolitik. Mhm. Siehst du irgendwelche Hebel in der Steuerpolitik europaweit für Familien, um das Leben für Familien besser zu gestalten?
Man muss sagen, das, was am allerwichtigsten für Familien im Steuerrecht wäre, ist nationales Recht. Nämlich unsere Form des Ehegattensplittings, wo wir große Steuervorteile nicht darauf konzentrieren, wer Kinder hat, sondern einfach darauf, in welchem Verhältnis die Einkommen von Erwachsenen stehen. Das ist aus meiner Sicht eine völlig falsche Priorität. Wenn ich in Europa damit zu meinen Kollegen gehe und erzähle, dass das in Deutschland so geregelt ist, dann erzählen die immer, ja, das haben wir vor 30 Jahren abgeschafft, das hat es hier noch nie gegeben. Also wir haben ein völlig antiquiertes Modell, wo wir Milliarden in die Subventionierung einer Aufteilung der Arbeit stecken, die häufig auf Ungleichheit beruht und keine Anreize setzt, dass beide Elternteile ähnlich viel sich engagieren. Gerade Frauen auch häufig in einer Teilzeit- oder sogar Nicht-Arbeitsfalle einmauern. Frauen Aufstiegschancen im Beruf nehmen, was natürlich auch dann die Entscheidung härter macht, sich für Kinder zu entscheiden. Also ich finde, das entscheidende Ding wäre, das Ehegattensplitting dadurch zu ersetzen, dass man dieses Geld in die Förderung der Kinder steckt und entsprechend das Steuerrecht umzugestalten. Und das haben die meisten Länder längst gemacht. Und wir Deutschen sind da irgendwie völlig borniert in dieser Frage. Das kann aber Europa nur in der Weise machen, und das tut es auch, dass das regelmäßig von der EU-Kommission angemahnt wird. Jedes Jahr sagt die EU-Kommission, Leute, ihr müsst euer Steuerrecht ändern, ihr schadet euch da selber. Ja, und die Bundesregierung schert sich darum leider nicht. Und das ist wirklich bedauerlich. Und da haben wir auch der EU-Kommission immer wieder Mut gemacht. Bitte bleibt da dran und mahnt dort in Deutschland an, das zu ändern.
Für Familien ist ja auch wichtig, also von Deutschland wissen wir das, das ist andernorts ähnlich europaweit, dass das von der Herkunft der Kinder, in welcher Familie sie geboren sind, die Bildungsbiografie, also welchen Weg nehmen die, welchen schulischen, hochschulischen Weg nehmen die Kinder, was ja dann irgendwann auch der Spiegel oder das Fundament für die Erwerbsbiografie sind. Mhm. Welche Hebel siehst du oder welche Wünsche hättest du für alle Familien in Europa, dass Bildung in jedem Lebensabschnitt, also auch in meinem Alter, über 50, ja, für alle chancengleich zugänglich ist. Also welche Hebel könnten wir von Deutschland aus machen oder europaweit gestalten? Ja.
Also wir wissen aus der Bildungsforschung, dass für die Chancengerechtigkeit absolut entscheidend, tut mir leid, nicht ist, was man im Alter 50 regelt, sondern was in den ersten Lebensjahren passiert. Die Länder, die mit hoher Qualität Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Grundschulen haben, die haben weniger soziale Bildungsungleichheit nachher. Und die Länder, die weniger investieren in frühe Kinderbetreuung mit hoher Qualität, die haben nachher mehr Ungleichheit in der Bildung. Und deshalb muss man, wenn man immer im Zweifel, jede Ressource auf die ersten Lebensjahre konzentrieren. Das ist, was wirkt. Das sieht man in Skandinavien, wo die Ungleichheit zwischen den Top-Gebildeten und den Menschen mit mehr Problemen in der Bildung viel kleiner ist als bei uns. Und das liegt daran, die Kinder gehen frühzeitig in die Kinderbetreuung. Da sind akademisch qualifiziertes Personal. Die werden anständig bezahlt. Die Kindergruppen sind klein. Und dann stärke ich eben ganz besonders die Kinder, die es nicht so leicht hatten. Ich selber komme aus einem Arbeitnehmerhaushalt. Mir ist das Bildungsbürgerliche nicht in die Wiege gelegt worden. Und ich bin sicher, auch ich selber hätte mich anders entwickelt, wenn das in Deutschland anders geregelt wäre. Und ich finde, da können wir aus Skandinavien lernen. Und dann geht das natürlich immer so weiter. Also das dreigliedrige Schulsystem ist an sich schon etwas, was man in Dänemark und Skandinavien sehen kann, wenn man weniger früh selektiert, wenn man eher individuell betreut, statt die Leute in mehrere Schulformen aufzuteilen, dann fördert das eben die Schwächeren. Wenn ich nachher an der Uni Zugangshürden schaffe in Form von irgendwelchen Gebühren und dergleichen, dann habe ich wieder einen Effekt, dass ich Menschen, die mehr Schwierigkeiten haben, daraus gliedere. Und das Letzte, und jetzt komme ich doch bei deinem Alter an, oder unserem Alter, muss ich sagen, die Weiterbildung muss zu einer eigenen Form der Bildung werden. Das ist es heute noch nicht. Wir können nicht mehr irgendwann studieren und dann 40 Jahre von dem Wissen leben. Und das bedeutet wiederum, wer viel Geld hat, wer entsprechende Qualifikation hat, macht Weiterbildung. Andere machen das nicht. Und damit selektiert das weiter. Und deshalb brauchen wir ein Recht auf Weiterbildung und öffentliche Investitionen in diesen Phase des Lebens, auch um die Digitalisierung so zu gestalten, dass wir alle damit gut klarkommen und besser leben und nicht am Ende viele Verlierer produzieren.
Das ist ja ein wichtiger Hinweis, was jetzt natürlich spannend ist, weil die Zeit leider schon fortgeschritten ist. Du trittst für Bündnis 90 Die Grünen wiederholt an. Das ist ja so bekannt als die Umweltpartei schlechthin. Mhm. Also was kannst du den Familien auf den Weg geben, dass du denen sagst, ja, für die Grünen solltet ihr euch entscheiden, weil wir machen das und das für die Familien und zwar anders als alle anderen.
Also erstmal würde ich sagen, was wir machen, wie viele andere, wir wollen dieses Europa stärker machen und erhalten. Weil ich glaube, wenn aus der Europawahl folgt, dass der Kontinent sich weiter zersplittert, dann wäre das ein Bärendienst an unseren Kindern. Wir hatten 70 Jahre Frieden, das muss nicht so bleiben. Und dafür brauchen wir eine Fortsetzung der europäischen Einigung, eine Vertiefung der europäischen Einigung. Das Zweite ist, beim Abstimmen finde ich immer eine gute Übung, sich in die Perspektive der Enkel zu versetzen und zu überlegen, was würde der Enkel vielleicht wählen, wenn der heute schon wählen dürfte. Und da ist natürlich klar, dass auf einem kaputten Planeten mit Artensterben und Klimawandel, ich glaube, unsere Enkel würden grün wählen.
Das ist ein super Statement, danke. Dann kommen wir zur Assoziation des Tages. Hast du noch einen Begriff für mich, für unsere Hörerschaft?
Ja, okay, ich habe einen lustigen Begriff. Hauptstadtkoller.
Ich bin Berlinerin, ich bin hier aufgewachsen, ich liebe die Hauptstadt, ich könnte nirgendwo auf dem Land leben, obwohl es für meine Kinder bestimmt schön wäre.
Ist es so schön mit steigenden Mieten und all dem, was ihr habt. Also ich finde, wir könnten wirklich was tun, auch gegen den Hauptstadtkoller, nicht? Zum Beispiel, indem mehr Wohnraum in Hand von Genossenschaften und vernünftigen Akteuren ist, statt die Menschen hier aus der Stadt rauszutreiben unter Bedingungen, die ja gerade auch für Familien überhaupt nicht mehr tragbar sind.
Ja, ich lebe in Kreuzberg, ich sehe überall die Matratzen mit den Forderungen an jeder Straßenecke. Von daher, die Problematik ist da. Ich wünsche mir, dass wir für alle bessere Lebensbedingungen, vor allem in der Hauptstadt, schaffen, weil ich mag genau diese Diversität. Ich liebe es, in Berlin zu leben, weil hier jeder leben kann.
Ja, genau. Und wenn die alle mal aus der Stadt rausgetrieben sind, die nicht so einen dicken Geldbeutel haben, dann wird das hier nicht mehr so lebenswert sein.
Ja, dann hoffen wir. Ja, perfekt. Dann vielen, vielen herzlichen Dank an Sven Giegold und Cornelia Spachtolz. Alles Liebe von mir für den Malomat und viel Glück für die Wahl.